Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum Funkmagazin, zur Novemberausgabe der Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Begrüßt Sie aus dem Studio in Fünfkirchen Melitta Hengel. Die Themen im vorletzten Monat des Jahres 2019 hier im Überblick. 30 Jahre Mauerfall. Europäischer Volkskongress des Landes Kärnten. Premiere des neuen Stücks der Deutschen Bühne Ungarn. Tagung zum Thema visuelle Kultur und Propaganda im 20. Jahrhundert in Hermannstadt. Katrainenball in Orod. Liebe Zuhörer, das sind die Themen unserer November-Sendung. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung mit Funkmagazin.
Zu Beginn haben wir einen Beitrag aus der Politik parat. Der Rumäniendeutsche Klaus-Werner Iohannis erhielt bei der Stichwahl um die Präsidentschaft Rumäniens am Sonntag, dem 24. November, rund zwei Drittel der gültig abgegebenen Stimmen. Mehr als 10 Millionen rumänische Staatsbürger aus dem In- und Ausland kamen zu den Urnen, was gemäß der Daten des Zentralen Wahlbüros in Bukarest eine Wahlbeteiligung von knapp 55% ausmacht. Am Vortag der Wahlen analysierte den Wahlkampf um die Stichwahl der rumäniendeutsche Journalist Robert Schwarz, Leiter der rumänischen Redaktion sowie der Osteuropa-Abteilung der Deutschen Welle, im Gespräch mit Cristel Ungar-Zopescu von der deutschen Sendung Akzente im rumänischen Fernsehen TVR.
Robert Schwarz, als Leiter der Rumänien-Redaktion verfolgst du aber natürlich das Geschehen in Rumänien. Du schreibst doch ständig etwas darüber. Was meinst du jetzt zu den Wahlen? Was erwartet man sich von den Wahlen in Rumänien?
Der zweite Wahlgang ist aus meiner Sicht eine Formsache. Die einzige Frage, die sich stellt, wie klar wird der Sieg des Amtsinhabers Klaus Iohannis ausfallen? Wenn man sieht, mit welchen Instrumenten seine Gegenkandidatin versucht, ihre Wählerschaft zu beeinflussen, dann kann man sich hier nur an den Kopf greifen und sagen, wie lange noch? Verleumdungen, Lügen, Halbwahrheiten. Journalisten brauchen 2-3 Tage, bis sie herausfinden, wo genau die Lüge versteckt war. Dann wird das alles veröffentlicht und Frau Dencila, die ehemalige Premierministerin, die vor wenigen Wochen geschasst wurde, hat überhaupt kein Problem, lächelnd zu sagen, dass sie sich da nochmal durchlesen muss.
Ist das gang und gäbe, dass es nicht einen Dialog gibt zwischen den beiden Kandidaten? Eigentlich haben wir das noch nie erlebt, dass jeder sich seine eigene Kampagne macht.
Ja, im Wahlkampf gehört das natürlich mit dazu, in jeder Demokratie die Herausforderer auf einer Bühne zu haben. Und wir als Journalisten müssen die Möglichkeit haben, die richtigen Fragen zu stellen. Und zwar dann auch die Antworten abzuwarten, um nachzuhaken, um weiterzufragen. Und das war in diesem Wahlkampf leider nicht der Fall. Ich habe einerseits verstanden, dass der eine Kandidat seiner Gegenkandidatin keine Plattform bieten wollte, damit sie mit persönlichen Angriffen versucht, sich zu profilieren. Aus meiner Sicht war es ein politischer Fehler, weil man hätte diese Fake News sehr schnell entzaubern können und es wäre vielleicht auch für die eigene Wählerschaft der Gegenkandidatin sehr wichtig gewesen zu sehen, wie dreist man lügen kann. Diese Chance wurde verpasst. Aber wir wissen, dass der Amtsinhaber und Kandidat schon seine Gründe hatte. Und wir wissen das auch aus unserer Hermannstädter Erziehung. Es hieß ja immer, mit solchen Leuten spricht man nicht. Das war für uns immer die Möglichkeit, unangenehme Gespräche aus dem Weg zu gehen. Mit solchen Leuten spricht man nicht, also macht man einen Umweg um die. In der Politik spricht man auch mit solchen Leuten.
Das muss man als Politiker, das nimmt man auf sich.
Das muss man als Politiker.
Und in einer Demokratie.
Das muss man auch in einer Demokratie. Und man muss es tun, um solche Leute zu entzaubern. Das ist leider so in der Politik. Fake News breiten sich aus, nicht nur aus dem östlichen Raum. Sputnik ist natürlich Vorreiter in dieser ganzen ziemlich schmutzigen Geschichte des Mediengeschäfts. Aber unsere Aufgabe ist es, auch Politiker davon zu überzeugen, Vertrauen zu haben in die öffentlich-rechtlichen Sender, in private Sender, die den Demokratieprinzipien verpflichtet sind. Und man muss dann solche Plattformen aussuchen, um Gegenkandidaten verbal an die Wand zu knallen. Und das ist in diesem Fall leider nicht geschehen.
Welches wäre die Wahlprognose prozentmäßig, deine Wahlprognose?
Jetzt im zweiten Wahlgang, ich gehe von einem fast Hermannstädter Ergebnis aus. Der Amtsinhaber ist bei seiner Wahl zum Hermannstädter Oberbürgermeister mit plus 70, manchmal auch plus 80% gewählt worden. Ich gehe davon aus, dass über zwei Drittel diesmal für Klaus Johannes wählen werden, weil eine Alternative dazu gibt es nicht. Was ich aber noch auf jeden Fall sagen will und sagen muss, auch ein Politiker wie Klaus Johannes, auch eine Partei wie die PNL müssen verstehen, dass es Zeit ist für einen richtigen Wandel. Die Verfassung muss neu aufgerollt werden. Es braucht eine neue Politik. Das Establishment ist seit über 30 Jahren immer noch an der Spitze und zieht die Fäden. Klaus Johannes hat jetzt die Chance, mit den Liberalen, mit seinen Liberalen und mit der Newcomer-Partei der USR Plus Allianz eine sehr solide Koalition auf die Beine zu stellen. Vorgezogene Parlamentswahlen wären natürlich ideal, sodass eine Kohabitation zwischen dem Präsidenten und der im Frühling neu gewählten Regierung für mindestens 4 Jahre Rumänien wieder hinbringen kann, und zwar nicht nur auf den Weg der Normalität, sondern mit hinein in die Normalität, die sich alle Menschen hier so wünschen. Also ich wünsche mir eine Normalität, wie Präsident Johannes auch, aber eine Normalität, die Rumänien wieder in die große Familie der europäischen Demokratien bringt.
Das gesamte Interview mit dem DW-Journalisten Robert Schwarz sehen Sie am Donnerstag ab 15 Uhr innerhalb der deutschen Sendung Akzente im rumänischen Fernsehen TVR. Und nun zurück nach Fünfkirchen.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Der erste Beitrag der heutigen Sendung kommt aus Temeswar von unserer Kollegin Reluca Nelepcu und darin geht es um den Fall der Berliner Mauer. Der 9. November 1989 ist ein historischer Tag. In der Nacht vom 9. auf den 10. November wurden erstmals die Grenzübergänge an der Berliner Mauer geöffnet und anschließend auch die anderen Grenzübergänge zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland. Es war der Anfang vom Ende der deutschen Teilung. Über das Thema 30 Jahre Mauerfall unterhielt sich unsere Kollegin Reluca Nelepcu mit dem deutschen Konsul in Temeswar, Ralf Krautkrämer.
Herr Konsul Ralf Krautkrämer, 30 Jahre seit dem Fall der Berliner Mauer. Was bedeutet denn dieser Moment, der Fall der Mauer, für Sie persönlich?
Ja, es ist ein Moment natürlich des Nachdenkens und insbesondere denke ich, dass bis zum Mauerfall ich Geschichte eher als Beobachter und Leser von Geschichtsbüchern erlebt habe. Aber um die Zeit des Mauerfalls war deutlich zu spüren, mitten in den Geschehnissen zu stehen, die später ein wichtiger Teil der deutschen, sogar der europäischen Geschichte sein würden. Es war wirklich ein ganz anderes Wahrnehmen von Geschichte, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie das Gefühl haben, es passiert was ganz Großes und Sie erleben das mit und nicht aus Büchern und Sekundärquellen. Ich selbst bin ja in dem Jahr geboren, in dem die Mauer errichtet wurde. Und unser Sohn ist in dem Jahr geboren, in dem die Mauer abgerissen wurde. Sie gucken jetzt, weil ich das Wort abgerissen sage. Ich habe es aber diesmal ganz, ganz bewusst so gesagt, denn die Mauer ist ja nicht gefallen, weil sie zum Beispiel das Material marode war oder weil sie in sich zusammengefallen ist, sondern sie wurde in einer friedlichen Revolution, teilweise mit Hammer und Meißeln, die Bilder sind ja um die Welt gegangen, eingerissen. Aber dass es so friedlich blieb, war sicher auch der Verdienst der damaligen Führungspersönlichkeiten. Unter anderem das Verhältnis von Kohl zu Gorbatschow war sicher entscheidend. Und wie mir letzt hier in Temeswar ein Journalist in diesem Zusammenhang sagte, persönliche Chemie ist stärker als ideologische Fesseln.
Sie haben erwähnt, dass Ihr Sohn in dem Jahr geboren wurde, als die Berliner Mauer abgerissen wurde. Wo waren Sie denn, als die Mauer beseitigt wurde? Und wie haben Sie davon erfahren?
Wie das in unserem Diplomatenleben nun so mal ist, sind wir die meiste Zeit ja im Ausland. Und diese Zeit, in der Zeit 1989, war ich für Fragen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an der Deutschen Botschaft in Stockholm tätig. Und auch dort konnten wir das Leid des Eisernen Vorhangs hautnah spüren. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Familie, die nachts über die Ostsee mit einem Segelboot nach Schweden geflüchtet ist. Für uns war sie natürlich eine deutsche Familie und wir haben als Botschaft Ausweispapiere ausgestellt und Geld zur weiteren Reise nach Deutschland gegeben. Wir haben die Entwicklung natürlich sehr genau verfolgt, aber das haben eben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DDR-Botschaft genauso. In dieser Zeit, in dieser Stockholmer Zeit, gab es auch gewisse Veränderungen, die wir gespürt hatten, wenn man davon ausgeht, dass zuvor kaum Kontakt zu DDR-Diplomaten stattfand. Sie müssen sich auch vorstellen, wir durften als Diplomaten nicht ohne Genehmigung überhaupt in ein Land des Ostblocks reisen und direkte Kontakte über den dienstlichen Punkt hinaus, da war man sehr vorsichtig. Und mein Counterpart damals in Stockholm rief mich also um die Zeit des Mauerfalls an und sagte, ach, es wäre doch nett, wenn wir uns mal treffen könnten. Seine Frau und er wollten uns gerne zu einem Abendessen zusammen einladen. Und das war sehr spannend. Ich habe mich da rückversichert, ob das zulässig ist und es war in Ordnung. Und das war praktisch das erste Mal, dass man so ein bisschen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DDR-Botschaft ein bisschen näher kennengelernt hat. Es gibt in dem Zusammenhang ein paar andere Geschichten. Zum Beispiel die Stadt Stockholm hat ein Jahr zuvor, vor dem Mauerfall, ein Fußballturnier in der Stadt veranstaltet und hat gedacht, ja, in guter Absicht, wir stecken die Deutschen zusammen, also westdeutsche Fußball- und ostdeutsche Fußballmannschaft in dieselbe Umkleidekabine. Das hätten sie lieber mal nicht gemacht. Das war also eisige Kälte, kein Kontakt und auch kein persönlicher Austausch. Das war so ein bisschen traurig, aber es war ein Jahr zuvor und danach hat sich sicher doch noch ein bisschen geändert.
Hatte man Angst, wenn man über die Mauer ging? Oder mit welchen Gefühlen ging man nach Ostdeutschland oder nach Ostberlin?
Wenn Sie Gefühle ansprechen, ist sicher erstmal Neugier da. Wie sieht's denn da aus? Sind ja genauso Deutsche wie im Westen und im Osten. Wie sind die angezogen wie und so weiter? Aber es war auch große Traurigkeit, muss man sagen. Die Hoffnung war immer da, wird sich das ändern? Sind unsere Bemühungen der Ostpolitik, des Entgegenkommens der Perestroika, Glasnost, wird das zu einer Veränderung führen? Diese Hoffnung keimte auf, aber es war unglaublich, dass in einem Land Mauer, Stacheldraht, Todesstreifen, dass Menschen dort ums Leben gekommen sind. Das ist unfassbar und ich denke, man soll nicht immer nur zurückblicken, aber es ist wichtig, auch der jungen Generation zu sagen, dass Friede und Freiheit keine Selbstverständlichkeit sind. Man muss auch dafür kämpfen. Auch heutzutage muss man wissen, es sind keine Selbstläufer, sondern im politischen Geschäft, im Tagesgeschäft. Jeder Einzelne muss auch sehen, dass das Werte sind, für die wir stehen und die es gegebenenfalls auch zu verteidigen gibt. Das können Sie sehen, wenn Sie die Zeitungen aufschlagen. Da gibt es genug Beispiele, die Ihnen deutlich machen, das ist eine Lektion, die wir hoffentlich gelernt haben.
Obwohl die Mauer schon seit 30 Jahren gefallen ist, spricht man immer noch, auch heute noch, von Ossis und Wessis. Gibt es heute noch einen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland? Und wie stehen Sie dazu?
Ich habe durchaus Verständnis auch von der jungen Generation geäußerter Kritik, die das Glas eher halb voll sehen. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Auch nach 30 Jahren haben sich die Lebensverhältnisse noch nicht vollständig angeglichen. Ich selbst würde, nur wenn man bei diesem Bild bleibt, das Glas eher halb voll, sogar drei Viertel voll sehen. Schauen Sie, diese Woche tritt das Philharmonische Orchester Altenburg-Gera mit zwei Konzerten in Temeswar auf. Schirmherrn sind der deutsche und der rumänische Botschafter. Davon hätte man vor 33 Jahren nur träumen können. Ich erlebe Berlin mit Blick von innen als auch außen, dass es doch für ein modernes Deutschland der Vielfalt steht. Wir haben im Rahmen unseres Nationalfeiertags in der Temeswarer Oper die Mauer ja wieder zum Sprechen gebracht. Sie haben es mitbekommen und damit aber auch in Erinnerung gebracht, welches Unheil damals mit der Mauer, mit der Trennung einhergegangen ist. Und das ist heute anders. Ich mache Werbung jetzt ein bisschen für Berlin. Gehen Sie in den Mauerpark an einem Sonntag, da sehen Sie viele junge Menschen unterschiedlicher Kulturen, die sich zum Beispiel um den irischen Karaoke-Künstler sammeln. Da ist eine Stimmung, das ist vielleicht so ein bisschen wie Woodstock oder das kann man kaum beschreiben. Ich kann nur sagen, gehen Sie dahin. Jetzt kommt mein nächstes Cetero Censeo, was man bald von dem Konsul nicht mehr hören kann, aber er sagt es trotzdem. Ein Direktflug aus der deutschen Hauptstadt in die künftige europäische Kulturhauptstadt ist ein absoluter Muss. Eine Stadt wie Berlin mit zwei Bundesliga-Vereinen, eine Stadt Temeswar mit dem großen Kulturleben, mit der jungen Jazz- und Musikszene, dass die es nicht schaffen, die beiden Städte mit einem Direktflug sich auszutauschen. Das beschäftigt mich und da werde ich auch nicht müde, da immer wieder drauf hinzuweisen, dass das doch wichtig ist, dass wir da dran arbeiten.
Ein Monat später, im Dezember 1989, fand auch in Rumänien eine Revolution statt. Es war keine friedliche Revolution, sondern eine blutige Revolution mit vielen Toten. Was meldeten damals die Berichte in Deutschland? Wie stand man in Deutschland diesem Thema gegenüber?
Ich kann mich entsinnen, die Fernsehbilder aus Rumänien kam ja genau in der Vorweihnachtszeit in die Wohnstuben. Man war natürlich in diesem Wind of Change drin und sagte, na, jetzt geht's eben eins weiter nach Rumänien. Ein Bild, das mich damals ganz stark beeindruckt war, dass die Rumänen aus ihrer Flagge das kommunistische Symbol rausgeschnitten haben und praktisch damit ein Symbol für ihr Land gegeben haben, gesagt, ja, wir haben diese Diktatur, diesen Kommunismus aus unserem Land selbst beseitigt, herausgeschnitten. Und das hat wirklich die Fernsehzuschauer sehr, sehr beeindruckt. Die Tage der Revolution liegen ja schon ein paar Jahre zurück, aber es gibt immer noch interessante Veröffentlichungen. Ich bin geschichtlich interessiert und versuche auch einiges da zu lesen, komme aber immer wieder an einen Punkt, der mir immer noch nicht ganz klar ist. Was hat es bewirkt oder wie konnte verhindert werden, dass die Armee damals ein noch größeres Blutbad sowohl in Temeswar oder auch in anderen Städten, insbesondere in Bukarest, angerichtet hat? Da diskutiere ich immer gerne mit Experten hier, wenn ich die Gelegenheit habe.
Wie erleben Sie Rumänien heute, 30 Jahre nach der Wende?
Ich sehe es vielleicht ein bisschen mit der Temeswarer Brille. Das ist ja die Stadt, in der ich mich am meisten aufhalte und sehe, dass ganz viel Bewegung stattfindet. Ich denke zurück an die Europawahlen. Ich fand es beeindruckend, dass gerade hier im Kreis Timiş eine Wahlbeteiligung von 50%, ich glaube sogar über 50% stattfand. Das hat mir gezeigt, dass also Rumänien und insbesondere mein Zuständigkeitsbereich tief mit Europa verwurzelt ist und das Interesse an Europa auch sehr stark ist. Und ich glaube, das braucht es auch in der jetzigen Zeit. Und wenn man sich an Universitäten und mit jungen Leuten unterhält, es ist keine Müdigkeit bezüglich Europa zu spüren, sondern was kann man bewirken, was kann man verändern, was kann man im Land auch hier verändern. Ich glaube, das ist sicher auch eine Auszeichnung, dass Temeswar Kulturhauptstadt 2021 den Titel bekommen hat. Das wird nicht umsonst vergeben. Und wir sehen, auch wenn es immer wieder gewisse Fragen dazu gibt, aber es finden eine Reihe von kleinen Veranstaltungen statt. Denken Sie letzte Woche diese Silos, die mit Street Art Kunst veredelt wurden. Also wunderbare Bilder gehen, denken Sie an die neue Shopping Mall und diese graue Unterführung, die mit Street Art Bildern veredelt wurde. Aber Sie können auch abends hier über die Plätze gehen. Die Stadt lebt, die brodelt, Sie hören Lachen, Sie hören Freude. Also es ist eine Atmosphäre, wo man sich darauf freut, dass in 2021 viele ausländische Besucher kommen und sehen, was für eine tolle Stadt das hier ist. Was fällt mir hier so ein bisschen auf? Es ist der Humor, den auch gerade viele ältere Leute haben und nicht so, dass man nur beim Glas Wein, sondern sie gehen irgendwo auch bei offiziellen Terminen und irgendein Bürgermeister erzählt ihnen einen Witz, wenn sie hier unterwegs sind oder jemand anders. Und ich glaube, dieser Humor war wichtig oder ist wichtig für ein Volk, das doch eine sehr schwere Geschichte auch immer wieder zu bewältigen hatte. Ohne diesen Humor wäre es sehr schwierig gewesen, das alles zu ertragen. Und ich hoffe und bin aber auch sicher, dass die lieben Rumänen und insbesondere meine lieben Temeswarer diesen Humor auch behalten werden.
Funkmagazin.
In den folgenden Minuten geht es mit einem Beitrag von Helga Neustädter nach Kärnten, wo der Europäische Volksgruppenkongress veranstaltet wurde. Der Kongress des Landes Kärnten in Österreich wird seit 1990 vom Volksgruppenbüro organisiert und durchgeführt. Er zählt zu einer der renommiertesten Veranstaltungen des Landes Kärnten. Heuer fand die 30. Auflage des Kongresses unter dem Titel Perspektivenwandel vom Konflikt über den Dialog zum Konsens statt. Am Ereignis hat auch der Vorsitzende des Kultur- und Erwachsenenbildungsvereins Deutsche Vortragsreihe Reschica, der Leiter des Deutschen Forums im Banater Bergland, Erwin Josef Ziegler, der im Folgenden Einzelheiten zum aktuellen Kongress bekannt macht. Das Gespräch führte Helga Neustädter von Radio Bukarest.
In der Zeitspanne zwischen dem 13. und dem 15. November hat in Klagenfurt, also in Österreich, der Europäische Volksgruppenkongress des Landes Kärnten stattgefunden. Herr Ziegler, Sie haben sich an diesem Kongress beteiligt und können Sie uns bitte sagen, welches der Schwerpunkt der Diskussionen beim heurigen Kongress gewesen ist?
Als erstes muss gesagt werden, dass es ein Jubiläumskongress war. Und zwar, es fand die 30. Auflage dieses Europäischen Volksgruppenkongresses statt, in diesem Jahr unter dem Motto Perspektivenwandel vom Konflikt über den Dialog zu Konsens. Und es war wieder mal so, dass Gäste aus ganz Rumänien teilgenommen haben. Es waren Delegationen aus Bukarest, aus Siebenbürgen, aus Hermannstadt und Bistritz und aus dem Banater Bergland aus Reschica dabei.
Zum Thema des Kongresses äußern sich gewöhnlich Experten. Was können Sie uns über die Vortragenden sagen? Was für Themen haben Sie angesprochen?
Es waren hauptsächlich Themen, die selbstverständlich im Mittelpunkt die Volksgruppen, die Minderheiten in den jeweiligen Ländern haben, und zwar sowohl in Europa wie auch in Übersee. Jetzt haben teilgenommen Hochschulprofessoren, Soziologen, Schriftsteller, die mit diesem Thema in Berührung kommen. Aus Rumänien war dabei Dr. Daniel Cicelli, der auch Bischofsvikar und Stadtpfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde AB in Bukarest ist. Er sprach zu einem interessanten Thema, diesmal zu einem religiösen Thema, und zwar über die Konfliktbewältigungsversuche innerhalb der christlichen Konfessionen in Rumänien. Sehr aktuell, denn wir wissen ja, Dr. Daniel Cicelli war und ist maßgebend beteiligt in der ökumenischen Bewegung in Bukarest und landesweit. Er beschrieb in seinem Vortrag unter anderem die Geschichte der Ökumene in Rumänien und die Jetzt-Situation diesbezüglich und hofft auch weiterhin auf eine positive Entwicklung der ökumenischen Bewegung in Rumänien. Dabei wurde sicher auch angesprochen die Päpstebesuche in Rumänien, Papst Johannes Paul II. 1999 und in diesem Jahr Papst Franziskus.
Ziel und Bestrebung des Kongresses ist es, aktuelle europäische Volksgruppenthemen anzusprechen, zu beleuchten. Wurden auch Fragen aufgeworfen bei den Volksgruppen in Europa?
Sicher, es gibt in verschiedenen Ländern auch Probleme, so wie zu beweisen, die deutsche Minderheit in Slowenien ist nicht anerkannt als eine Volksgruppe, als eine Minderheit. In Slowenien wird die deutsche Minderheit nur als eine Kulturgruppe angesehen. Es ist das einzige Land europaweit, wo die deutsche Minderheit nicht als solche anerkannt wird. Es wurde auch über die Situation der slowenischen Minderheit in Kärnten gesprochen. Gott sei Dank gibt es jetzt einen Konsens in dieser Hinsicht und viele Erfolge, so auch die Eröffnungsansprache von Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser aus Klagenfurt am Wörthersee und auch die Vorträge des Dr. Josef Feldner und Dr. Marian Sturm, Mitglied der Kärntner Konsensgruppe, die eben die Erfolgsgeschichte, die positive Entwicklung der Beziehungen zwischen der deutschen Mehrheit in Kärnten und der slowenischen Minderheit in Kärnten maßgebend beteiligt waren. Praktisch auf Fuße dieses Zusammenlebens in Kärnten der deutschen Mehrheitsbevölkerung mit der slowenischen Minderheit fußt auch dieser Europäische Volksgruppenkongress. In all diesen 30 Jahren wurde eines der Themen auch dieses Zusammenleben in einem multikulturellen, multilinguistischen, multikonfessionellen Gebiet, wie auch heutzutage Kärnten ist.
Und was können Sie uns noch über die rumänische Beteiligung bei diesem Kongress sagen?
Wir sind immer gern gesehen. Wir sind eingeladen worden, auch in diesem Jahr, vom Volksgruppenbüro des Landes Kärnten. Und dabei war eine Delegation der Evangelischen Kirche aus Hermannstadt, Vertreter des Deutschen Forums aus Bistritz, aus dem Banater Bergland und nicht zuletzt Dr. Daniel Zichele von der Evangelischen Kirche in Bukarest. Die Beziehungen zwischen der deutschen Minderheit in Rumänien und dem Volksgruppenbüro des Landes Kärnten in Klagenfurt am Wörthersee besteht schon seit einigen Jahrzehnten und diese Beteiligung ist eine Frucht dieser Beziehungen. Es muss auch gesagt werden, dass Klagenfurt am Wörthersee eine Städtepartnerschaft mit Hermannstadt hat. Und auch gesagt werden, dass die evangelische Johanneskirche in Klagenfurt auch partnerschaftliche Beziehungen mit der evangelischen Kirche in Hermannstadt seit Jahrzehnten aufbaut und weiterentwickelt. Aber nicht nur aus Rumänien, es waren auch Delegationen aus unserem Nachbarland, aus der Ukraine, und zwar aus dem Gebiet Czernowitz. Und zwar warum? Denn genauso wie mit Hermannstadt, Klagenfurt am Wörthersee hat auch eine partnerschaftliche Beziehung mit Czernowitz, Städtepartnerschaft. Und die deutsche Minderheit im Czernowitzer Raum ist auch als Mitglied dieser Partnerschaft zwischen dem Volksgruppenbüro und den jeweiligen deutschen Minderheiten in Osteuropa zu sehen.
Kann man sich diesen Kongress so als Zusammenkunft der Ideen vorstellen oder gibt es dabei auch konkrete Folgen nach so einem Treffen?
Nach so einem Treffen findet man immer wieder neue Ideen zur Entwicklung einer positiven Minderheitenpolitik in den jeweiligen Ländern. Auch in diesem Jahr nahmen teil Vertreter des FUEN aus Flensburg, das ist ja die Föderalistische Union der europäischen Nationalitäten. Dabei war auch die Sekretärin der Arbeitsgemeinschaft deutscher Minderheiten in FUEN, Renata Trischler aus Berlin. So konnten wir auch Informationen bekommen, wie sich die deutsche Minderheit in Mittel- und Osteuropa weiterentwickelt, ihre Zukunftsperspektiven anhand einem direkten Draht zu bekommen.
Und dann auch kurz vielleicht eine Schlussfolgerung nach dem heurigen Kongress, Herr Ziegler.
Ja, es war interessant, lehrreich für alle Beteiligten. Dankend an die Organisatoren für das gute Gelingen, hoffen wir auf weitere erschließliche Zusammenarbeit mit der deutschen Minderheit in Rumänien.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
In der deutschen Bühne Ungarn feierte das neueste Stück mit dem Titel Acht Frauen vor kurzem Premiere. Britta Schreiber ist die Regisseurin des Stücks und erzählte Christine Arnold aus dem Studio in Fünfkirchen über das neue Stück.
Ich habe mich 2010 dafür interessiert, wo man noch deutschsprachig inszenieren kann, aber nicht nur in Deutschland oder Österreich, und bin übers Internet hier auf diese Bühne gestoßen und habe mich dann bei der damaligen Intendantin beworben, bin hergekommen, habe mir was angeschaut und das ist jetzt meine vierte Arbeit seitdem hier.
Haben Sie mal Komödien bearbeitet?
Nicht ausschließlich. Also ich habe hier bislang zwei Komödien gemacht, ein Schultheater, Leons und Lena. Und das jetzt hier ist eine Mischung aus Komödie und Drama im Prinzip.
Und wie lässt sich das hier arbeiten mit der deutschen Bühne in Ungarn, mit deutschsprachigen Stücken hier in einem anderen Land?
Also ich arbeite hier ausgesprochen gerne. Es ist natürlich einiges kompliziert, dass ich brauche zum Beispiel für die Technik, brauche ich immer meine Regieassistentin, die übersetzt, weil die meisten einfach nur Ungarisch sprechen und ich kein Ungarisch. Ansonsten ist es großartig, weil man einfach mal in einer anderen, auch eine ganz andere Sorte Publikum hat. Also ich muss hier andere oder kann hier andere Dinge machen als zu Hause, weil wir ja auch noch die Sprachbarriere haben. Also wir arbeiten mit Übertiteln. Ich habe ein Publikum, das von den Abendvorstellungen Erwachsene bis hin zu 8 Klässler am Nachmittag, für die dasselbe Stück funktionieren muss, das ist ziemlich aufregend für eine Regisseurin.
Muss man da sprachlich anders an die Texte rangehen, anders an die Stücke rangehen ein bisschen?
Ja, also ich würde jetzt hier zum Beispiel nicht unbedingt Elfriede Jelinek machen, wo es nur Text, 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 sondern ich versuche den Text eher knapp zu halten hier und viel so zu machen, dass man es auch über die Körper und über Blicke und Gesten möglichst viel verstehen kann.
Ich hoffe nur, dass Gabi keinen Unterschied zwischen ihren Töchtern macht. Zwischen der einen, die schon eine junge Dame, und der anderen.
Och, mach dir um mich keine Sorgen. Ich habe keine Minderwertigkeitskomplexe.
Die kommen noch. Bei mir fing es auf den Bällen an. Niemand forderte mich zum Tanz auf.
Ich finde Bälle zum Heulen.
Ich auch. Trotzdem ging ich immer wieder hin. Aber es war immer das Gleiche. Da beschloss ich eines Tages, zu Hause zu bleiben. Bei Mama. Und das war's dann. Augustine. Ich habe dich sehr lieb, Mama. Auch wenn du es nicht glaubst. Ich mag Menschen sehr. Aber keiner versteht das.
Ha, ha, ha.
Der arme, gute Marcel. Das hat er nicht alles für uns getan. Und mir macht er immer Schokolade und Bonbons.
Was haben Sie vor der Deutschen Bühne gemacht? Also was haben Sie vor 2010 gemacht?
Auch inszeniert. Ich inszeniere seit 2001. Also ich arbeite überall im deutschsprachigen Raum und eben auch hier, Gott sei Dank, immer mal wieder.
Haben Sie auch als Schauspielerin gearbeitet? Also machen Sie hier auch als
Nein, Schauspielerin bin ich keine. Das ist eine richtige, solide, 4-jährige Ausbildung. Da muss man ganz viel lernen. Nein, ich bin auch Theaterpädagogin. Also ich arbeite auch mit Laien und mit Kindern in Deutschland.
Wie schwer ist es denn, die Rollen hier zu verteilen, auch sprachlich gesehen unter diesem Ensemble?
Also hier jetzt muss ich auf Sprache überhaupt keine Rücksicht nehmen. Die beiden Ungarndeutschen, die ich dabei habe, sprechen sehr gut Deutsch und sind vor allen Dingen auch sehr fleißig. Wir hatten zwischendurch eine Sprechtrainerin. Die arbeiten sehr viel und ich mag es, wenn sie ein bisschen Akzent haben, weil ich finde, dass mehrere Nationalitäten zusammenspielen. Eine der Sachen, die hier ganz wichtig ist, ich möchte gar nicht, dass alle gleich klingen.
Kommen Komödien hier besser an, bei diesem Publikum?
Ja, also es ist eigentlich immer so, sobald man in kleinere Städte geht, das ist in Deutschland nicht anders, wenn man ein bisschen lachen darf, weil Lachen ist ja auch eigentlich nur eine Art von Verständnis. Und wenn man über was lachen kann, fühlt man sich schneller dran und hat schneller das Gefühl, man ist auch gemeint als Zuschauer und soll jetzt nicht da sitzen und wir oben sind alle ganz schlau und ich unten werde belehrt.
Und wie ist die Bühne? Wie eignet sich diese Bühne für Ihre Stücke, also größenmäßig, aufbaumäßig?
Die Bühne ist eigentlich sehr schön, weil sie sehr groß ist im Verhältnis zu diesem kleinen Zuschauerraum. Sie werden es ja sehen, diesmal nutzen wir die ganze Bühne bis hinten raus. Also für ein kleines Theater sehr groß.
Was sind denn die Ziele für die Zukunft? Möchten Sie hier noch weitere Stücke auf die Bühne bringen? Haben Sie schon Pläne eventuell?
Es gibt noch keine konkreten Pläne, aber wir sind in Gesprächen auch wieder für nächstes Jahr, ja.
Auch mit Komödien?
Ein bisschen Humor werden Sie in jeder Inszenierung finden, die ich mache. Weil ich finde, dass Tragik und Komik ganz eng beieinander wohnen.
Funkmagazin.
Über die Tagung zum Thema visuelle Kultur und Propaganda im 20. Jahrhundert folgt nun ein Bericht unserer Kollegin Gabi Mesei von Radio Neumarkt. Junge Fachwissenschaftler und Vertreter wichtiger Forschungseinrichtungen, die sich mit der jüngeren rumänischen Geschichte beschäftigen, tagten Mitte November in der Evangelischen Akademie Siebenbürgen in Hermannstadt. Das Thema der Tagung visuelle Kultur und Propaganda im 20. Jahrhundert wurde aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Spielfilme, die Medienlandschaft der 80er Jahre, bildende Künste und Plakate sind nur ein paar der Themen, denen die Vorträge gewidmet waren. Gabi Mesei sprach mit Roger Parvu, dem Programmleiter der Evangelischen Akademie Siebenbürgen.
Es war jetzt schon in einer sehr kurzen Zeitspanne die dritte Tagung in diesem Zeitraum der Evangelischen Akademie, aber diese Tagung ist eine der Tagungen, die in der Akademie schon zur Tradition geworden sind. Schon seit 5 Jahren veranstalten wir immer im November eine Tagung in Partnerschaft mit der Hans-Seidel-Stiftung, die sich mit der jüngeren Geschichte Rumäniens auseinandersetzt. Und so hatten wir uns überlegt, da Fake News eigentlich nur auch als ein anderer Begriff für Propaganda betrachtet werden kann, dass wir uns mal die ganzen Entwicklungen im Laufe des 20. Jahrhunderts ansehen könnten. Und so haben wir die Zeitspanne, mit der sich unsere Tagungen gewöhnlich auseinandergesetzt haben, ein wenig erweitert. Normalerweise haben wir uns mit der kommunistischen Diktatur beschäftigt, aber diesmal sind wir fast bis zum Ersten Weltkrieg zurückgegangen, um eben zu sehen, welches die allgemeinen Entwicklungen in der Propaganda waren, welches die Interessen dahinter waren. Natürlich, einer der wichtigen Bereiche waren eben die Vorkriegszeit und die Kriegszeit für die deutsche Minderheit. Damit haben sich die Vorträge von Herrn Thomas Schindilario aus Kronstadt und von Herrn Vasile Ciobanu aus Hermannstadt auseinandergesetzt und von der ganzen Prägung, die über die volksdeutsche Gruppe Propaganda reingekommen ist, wobei hier zu bemerken ist, die ganze Propaganda, und hier spielte die Presse die entscheidende Rolle, befand sich eigentlich in den Händen der volksdeutschen Gruppe, und hier war eher das Bestreben, sich den Propagandamaßnahmen des Dritten Reiches im Allgemeinen anzuschließen und den Normen dort zu entsprechen. Ein weiterer großer Bereich, insgesamt vier, teilweise ist es auch ein fünfter Vortrag, setzten sich mit einem der interessantesten Bereiche der Propaganda auseinander, und das waren die Karikaturen. Angefangen von den Karikaturen im Ersten Weltkrieg, wo es darum ging, an den Krieg zu glauben, an den Sieg zu glauben, mitzuwirken, zu Geld zu sammeln für den Krieg und so weiter, bis hin zu den Karikaturen während dem Kommunismus. Und wenn man hier ein wenig das Ganze durchleuchtet und sich ein wenig die Charaktere ansieht, wird man bemerken, dass eigentlich sich die Typologien sehr, sehr selten ändern, wobei aber die Inhalte immer zeigen, dass inzwischen die anderen zum Feind geworden sind. Also man hat so das allgemeine Bild des Gegners, der gewöhnlich dick ist, überdimensional dargestellt wird. Also dieses Feindesbild, das geht wirklich von dem Ersten Weltkrieg hin bis hin in die bekannten Karikaturen auf der Ursika in der kommunistischen Zeit. Natürlich ein weiteres wichtiges Medium, das eingesetzt wurde in allen Zeitspannen, ist der Spielfilm. Und hier gab es mehrere Vorträge, die sich auch mit dem Spielfilm auseinandergesetzt haben. Ein Gesamtüberblick bot der Vortrag von Frau Mihaela Grancia aus Hermannstadt, die wirklich von dem ersten rumänischen Spielfilm aus dem, kurz nach dem Ersten Weltkrieg bis in das Ende der 80er Jahre ging. In diesem Kontext gab es noch den Vortrag von Antonella Genghi aus Klausenburg, die auch eine Analyse der Situation in der DDR im Rahmen des DEFA angeboten hat. Andere Themen, die angesprochen wurden, waren eben die Entwicklung der Propaganda, zum Beispiel im Vortrag von Professor Virgilio Cirel, auch aus Klausenburg, der ganz dezidiert bemerkte, die Anfänge zum Beispiel der kommunistischen Propaganda in den 50er Jahren sind davon geprägt, dass es an Fachpersonal mangelte. Und hier beginnt man eine Ausbildung der Korrespondenten der damaligen Skantea, inklusive im ländlichen Bereich, wobei wir uns unter Ausbildung heute was anderes vorstellen als damals. Teilweise begann man erstmal mit einer Alphabetisierung dieser Korrespondenten. Ganz interessant war ja auch in der Einleitung von dem schon erwähnten Vortrag von Herrn Ciobanu eine Bemerkung, die er gemacht hat, und da kann man auch sehen, wie weit die Propaganda ging. Im Allgemeinen hat er dieses gemacht, nicht jetzt nur auf eine Zeitspanne bezogen. Er sagte, dass ab einem gewissen Augenblick sogar die archäologischen Funde den Vorstellungen der Propaganda entsprechen mussten. So in einer gewissen historischen Zeit durften nur germanische Funde in Siebenbürgen gemacht werden, in der darauffolgenden Zeit nur noch slawische Funde gemacht werden, unabhängig von dem, was man fand. Und so zitiert er eine Aussage des berühmten Archäologen Dajkiewicz, der irgendwann mal gesagt haben soll: Genossen, es wird immer schwieriger, die Vergangenheit vorherzusagen.
Die Tagung fand in rumänischer Sprache statt. Wer waren die Interessenten, wer war im Publikum?
Ja, das Publikum war quer durchmischt, also da haben wir keine gewisse Altersgrenze, aber es waren sowohl Studenten wie auch Fachleute, natürlich die Referenten, aber auch Publikum aus Hermannstadt mit anwesend, wie immer in der Akademie, eine ziemlich große Bandbreite an Leuten, die da interessiert sind. Obwohl das Thema doch manchmal ein wenig sehr spezifisch war, trotzdem waren die Feedbacks sehr, sehr gut.
Werden irgendwo die Referate oder die Vorträge veröffentlicht?
Wir überlegen vielleicht nächstes Jahr einen Teil der Vorträge aus diesem Jahr und einen Teil der Vorträge aus der Tagung im vergangenen Jahr zu veröffentlichen. Wir müssen nur sehen, wie wir die beiden aufeinander abstimmen. Zugleich muss man ja auch bei den meisten von Ihnen sagen, dass es sich da um Forschungsthemen handelt, die noch in Arbeit sind, wo die Autoren noch selber sagen, die sind noch nicht druckreif. Und da müssen wir auch noch auf die Autoren abwarten und auf ihre Ergebnisse. Und das hängt dann jetzt auch ein wenig an dieser gesamten Entwicklung ab. Es wäre schön und wir haben es vor, so viel wie möglich im nächsten Jahr zu veröffentlichen, aber wir müssen eben auch diese eben genannten Aspekte vor Augen haben.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Eine Jubiläumsveranstaltung führte unseren Kollegen Adiardi Leán von Radio Temeswar diesmal nach Arad. Katrin Embele fanden in diesem Monat in mehreren Ortschaften statt, die von den Rumänien und Ungarndeutschen besiedelt sind. Ein rundes Jubiläum sowohl dieser Veranstaltungsreihe als auch einer Partnerschaft der beiden Gemeinschaften feierte das Deutsche Forum in Arad. Austragungsort war das ungarische Kulturhaus Jelen in der Stadt an der Maros und an der rumänisch-ungarischen Landesgrenze. Adiardi Leán von Radio Temeswar berichtet.
Vor genau 10 Jahren begann eine schöne Freundschaft. Das Deutsche Forum in Arad und seine Jugendorganisation Banatia suchten eine Kapelle für eine erste Neuauflage des traditionellen Katrinenballs, das damals mit einem groß angelegten Trachtenfest im ungarischen Kulturhaus Jelen gefeiert werden sollte. Die Lösung kam von den benachbarten Ungarndeutschen. Die Kapelle Tornado aus 5 Kirchen sagte zu und spielte zum Ball auf. Den Deutschen aus Arad gefiel das so gut, dass sie seither diese Kapelle mehrmals bei ihren Bällen einlud, so auch heuer, 10 Jahre danach. Diesmal war es eine Dirndl- und Lederhosenparty als Nachkirchweih und Katrinenball, so die Geschäftsführerin des Arader Deutschen Forums Adelheid Simon.
Eigentlich müssten wir sagen, wir feiern 10-jähriges Jubiläum, denn genau vor 10 Jahren war es beim Katrinenball, als Tornado das erste Mal in Arad gespielt hatte. Wobei wir sie vor 10 Jahren in Wolfsberg kennengelernt haben und danach gleich entschlossen haben, in Arad es weitergehen zu lassen. Zum Glück gibt es noch manchmal Facebook, das einen daran erinnert, dass es 10 Jahre sind, seit wir gemeinsam arbeiten und wir damals auch Katrinenball gefeiert haben, aber mit einem Trachtenfest eigentlich.
Der Katrinenball in Arad ist auch der Ball anstelle des Kirchweihballs eigentlich.
Ja, weil wir ja Kirchweih traditionell noch immer sonntags in Arad haben, hat er sich dann als nicht besonders interessant gezeigt, sonntags auch einen Ball zu haben. Denn die meisten sind am Montag Arbeiter, Schüler und so weiter. Dann haben wir uns eigentlich den Katrinenball gesagt, okay, wir machen ihn immer mit Band, wir machen ihn mit allen Freunden, mit allen, die uns mitgeholfen haben im Laufe des Jahres. Und versuchen dann diese Veranstaltung als eine Art, vielleicht sogar Dankeschön-Veranstaltung für alle unsere Mitarbeiter, für unsere Mitglieder, für unsere Mitarbeiter zu machen. So ist es auch in diesem Jahr. Und zu unserer Überraschung, auch ohne Posten, ohne große Werbung, haben wir fast 200 Leute dieses Jahr bei dieser Veranstaltung mit dabei.
Und Sie haben erwähnt, dass man bei dieser Party, bei diesem Ball auch eine Tracht mitbringt und eine Tracht anzieht. Was für eine Tracht haben Sie heute Abend an?
Wenn vor 10 Jahren ich die Überraschung gemacht habe, mit einer Neuerader Kirchweihtracht aufzutauchen, nachdem ich sie damals auch schon mal mindestens 10 Jahre nichts angehabt hatte, haben wir uns diesmal entschieden für ein Dirndl, was lockerer und einfacher ist.
Beschreiben Sie bitte Ihren Dirndl kurz.
Naja, rot und schwarz und mit Herzchen, so wie es für Forum und Banatia sein muss.
Zu den Gästen des Abends zählte auch die slowakische Blaskapelle Nadlačanka, die seit der Wiederaufnahme des Kirchweihfestes in Neuerath nach der Wende musikalisch die Feierlichen der deutschen Gemeinschaft begleitet. Bis sich die Teilnehmer so richtig für den Tanz einwärmten, unterhielt ich mich mit einigen von ihnen.
Dennis Schmidt, seit neuestem auch der Vorsitzende der HG Glogovac.
Wie hast du hierher gefunden?
Wir haben seit vielen Jahren eine gute und enge Verbindung mit der Banatja und Adelheid Simon. Deswegen hat mich das sehr gefreut, dass die Adelheid Simon mich auch heute Abend zum Dirndlball eingeladen hat.
Was plant noch so Glogovac?
Also ich bin gerade hier in der Vorbereitungsphase für das 250-Jahr-Fest in Glogovac. Vor 250 Jahren wurde die deutsche Pfarrei gegründet und wir nehmen das als Anlass, die Ansiedlung der Deutschen in Glogovac zu feiern mit einem großen Fest in 2020 und zwar vom 20. bis zum 24. Mai kommenden Jahres. Kurz nach dem Kirchweihtag, das wäre der 16., der heilige Johannes von Nepomuk, und wir möchten eben das Wochenende drauf die Ansiedlung der Deutschen in Glogovac feiern.
Was erwartest du von diesem Abend?
Ich denke, wie bei den Schwaben so üblich ist, wird es ein gutes und ausgewogenes Fest. Und ja, traditionell ja der Katrainerball, bevor es dann auch in die Weihnachtszeit geht. Also das letzte Mal groß feiern.
Gute Unterhaltung heute Abend und dann viel Erfolg bei den Vorbereitungen.
Herzlichen Dank.
Lolita Mallinger, was für eine Tracht heute?
Heute im Dirndl, rot mit blau, weiße Bluse, rosane Schürze und ein gestrickter Janker.
Woher stammt diese Tracht?
Die Tracht, die habe ich hier aus Arad von der Fabrik Moda SA.
Ein Unternehmen, das auch von einem Mitglied unserer deutschen Gemeinschaft geleitet wird?
Ja, von der Frau Fufesan.
Und wie ist es beim Katrainenball in Arad?
Zurzeit hat es erst begonnen, aber wir fühlen uns schon sehr wohl. Ich hoffe, dass der ganze Abend so weiterlaufen wird.
Wie ist die Musik?
Die Musik ist super. Tornado ist wieder hier.
Dankeschön, gute Unterhaltung.
Danke.
Wir kennen dich schon, seitdem du bei Banatja getanzt hast.
Ja.
Heute Abend trägst du aber auch eine Tracht.
Das ist ein Dirndl, ein zusammengestelltes Dirndl.
Und macht es Spaß, bei den Veranstaltungen vom Deutschen Forum von Banatja weiterhin teilzunehmen?
Ja, wenn ich Zeit habe, komme ich gerne dazu.
Und nicht allein?
Nicht allein, mit meiner Familie in der Zwischenzeit, meiner Tochter Sophie und meinem Mann, der Marius.
Wir wünschen gute Unterhaltung.
Danke, ebenfalls.
Hallo, eine Lehrkraft von der AMG-Schule. Was für eine Tracht haben Sie heute Abend an?
Ich habe ein Dirndl an, die deutsche Tracht halt. Wir versuchen es ein bisschen moderner zu gestalten.
Und wie ist es beim Katrainenball?
Bis jetzt schön. Ich sehe viele Leute tanzen, gute Musik. Das ist schön.
Die Kinder- und die Jugendtanzgruppe des Arbeitskreises Banatja bereiteten extra für den Abend lustige bayerische Tänze vor. Der Abend verlief gemütlich bei Tanz und Butterlaune und das zu Recht, denn das war die letzte Gelegenheit dazu in diesem Jahr. Wie der Volksmund auch sagt, Katrain sperrt die Geige ein. Am Sonntag, am 1. Dezember, beginnt die besinnliche Adventszeit. Und getanzt wird dann erst nach Weihnachten wieder.
Funkmagazin.
Liebe Zuhörer, das war die November-Ausgabe des Funkmagazins. Ich hoffe, wir konnten Ihnen auch diesmal interessante Themen bieten und Sie werden auch im nächsten Monat, wenn Sie unsere Weihnachtsausgabe erwartet, unsere Zuhörer. Durch die November-Sendung führte Sie diesmal Melitta Hengl aus dem Studio in Fünfkirchen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Wir sprechen Ihre Sprache.